Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. In unserer letzten Folge haben wir ja über die beiden Releases von Shindy vs. Alex und Bones gesprochen. Und da haben wir schon angekündigt, dass wir diese Woche, wenn die Charts endlich veröffentlicht wurden, mal darauf schauen, wer denn nun dieses Battle gewonnen hat. Wer von beiden ist höher gechartet? Und genau das tun wir auch heute direkt zu Beginn der Folge. Und damit nicht genug, denn gleich nächste Woche steht schon das nächste spannende Chart-Battle an. Und zwar haben sowohl Jizzes als auch Eimen ihr Album rausgebracht. Und aktuell sieht es wirklich spannend aus, wer dieses Chart-Battle gewinnen wird. Danach sprechen wir über diese ganze Geschichte rund um Yakari und den Rausschmiss bei Life is Pain. Ihr habt das sicherlich alles mitbekommen mit dem Beef zwischen Yakari und Mario November und seiner Freundin, die als Model in einem Musikvideo bei Yakari mitgespielt hat. Und dann ist das Ganze so krass eskaliert und Yakari hat immer weiter geshootet. Und jetzt hat er eine Story gepostet, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Alle Details, alle Infos erfahrt ihr gleich. Und weitermachen wir mit Katja Krasavice, weil es dort einen brisanten Leak gab. Und zwar sind Bilder von ihr und ihrem Manager, der uns Deutschrap-Nerds nicht ganz unbekannt ist, rausgekommen. Darauf zu sehen, die beiden, wie sie sich küssen. Und da das Ganze aber geleakte Bilder sind, wollten wir uns eigentlich jetzt nicht dazu äußern. Wir haben natürlich darüber gesprochen, Lennart und ich. Aber jetzt hat Katja selber ein Statement dazu veröffentlicht. Und da haben wir gedacht, okay, gut, diese ganze Geschichte wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen gleich kommen die ganzen Infos. Und zu guter Letzt, laut Animus soll Haftbefehl im Koma liegen. Er hat einen Podcast darüber gemacht und auch wenn das Ganze natürlich eine sehr schreckliche Nachricht ist, ist es ja aus Sicht von Animus erstmal eine krasse News, weil woher hat er diese Info, auf einmal alle Leute hören sich diesen Podcast an. Das Ganze hat aber einen Haken und zwar stimmt es nicht. Also Haftbefehl ist gar nicht im Koma und wie es dazu gekommen ist und was gerade abgeht, das erfahrt ihr gleich. Also nach nur einem kurzen Spot geht's los, viel Spaß mit der neuen Folge, let's go.
Werbung.
Lennart, eine Frage an dich. Was war deine beste Ausgabe in deiner Studienzeit?
Boah, also natürlich erinnert man sich auch an so Highlights zurück, wie halt irgendwelche besonderen Urlaube und so. Aber wenn ich jetzt auch so überlege, so was war so vom Preis-Leistungs-Verhältnis so eine richtig krasse Ausgabe, dann würde ich sagen, dass damals so ein Highlight war, als ich in Frankfurt bei der, ich bin ein Berliner oder ich bin drei Berliner Tour, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die hieß, und dort in der zweiten Reihe stand und zu Songs wie Migos oder Für die Gang komplett abgehen konnte. Das war wirklich so ein krasses Highlight, weil das hat einfach 20 Euro damals gekostet, dieses Konzert. Und deswegen würde ich sagen, so preis-leistungsmäßig war das einfach top, so ein Konzert, was mir bis heute einfach noch so eine krasse Erinnerung ist.
Krass, ja, das glaube ich dir. Das waren auf jeden Fall gut investierte 20 Euro. Und eigentlich auch ein guter Punkt, weil für alle, die gerade studieren, denn unser Partner Bank, geschrieben BUNQ, die Online-Bank, bietet allen Studierenden den Bank Pro-Tarif, der normalerweise 9,99 Euro kostet pro Monat, komplett kostenlos an. Also ihr bekommt alle Bank Pro-Features, für die ihr sonst Kontoführungsgebühren zahlt, kostenfrei. Das Geld, was ihr dafür sonst zahlen müsstet, könnt ihr also in Konzerte, Festivals oder was euch sonst so einfällt investieren. Und es gibt echt so viele Gründe, die dafür sprechen, dass ihr euch als Studierende ein Bankkonto einrichtet. Hier sind nur mal ein paar der Vorteile. Also, es ist ein komplett kostenloses Bank-Pro-Studierendenkonto. Ihr bekommt eine kostenlose physische Mastercard. Der Rest, die ganze Anmeldung, alle Prozesse sind aber 100% online. Ihr braucht also keine Filialbesuche, kein Papierkram, gar nichts. Zudem gibt es noch ein Unterkontenmodell. Das bedeutet, Zahlungen werden sofort auf das richtige Bankkonto überwiesen. Also zum Beispiel Miete, Festivals oder euer nächster Urlaub. Ihr könnt sogar gemeinsame Finanzen verwalten. Also zum Beispiel mit euren Mitbewohnern oder irgendwie eurem Sportteam, whatever. Es gibt exklusive Bankvorteile von verschiedenen Marken und auch fürs Reisen. Denn gerade als Studierende reist man ja so viel und da gibt es etliche Vorteile. Ihr könnt kostenlos weltweit Geld abheben, bis zu 6 Mal pro Monat, das ist echt viel. Und die App unterstützt 22 Währungen, also man kann immer in der lokalen Währung zahlen. Also wirklich für Studierende das ideale Konto.
Yes, also echt bei diesen Konditionen schon ein kostenloses Konto zu haben, ist halt richtig, richtig stark und lohnt sich für Studierende auf jeden Fall. Und alle genauen Infos zum Bank-Pro-Konto findet ihr in den Shownotes unter unserem Banklink. Und jetzt noch eine Sache, und zwar, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet bei Bank und dann auch eine erste Aufladung tätigt auf euer Konto, dann könnt ihr eine Bank Metal Card, also eine Edelstahlkarte von Bank, die so richtig schön edel aussieht, gewinnen im Wert von 99 Euro. Insgesamt verlosen wir 3 Bank Metal Cards, also dann checkt mal den Banklink in den Shownotes und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast. Und letzte Woche haben wir den Vergleich gezogen zwischen Shindys Mixtape Love My People und der neuen EP von Bones MC und Alex, Dumm aber doppelt. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann auch gefragt, so ey, welches Release chartet denn höher? Man hat ja jetzt hier einerseits so diese Besonderheit, dass es auch beides keine vollwertigen Alben sind. Dann muss man natürlich noch einberechnen, hey, wie sieht's mit den Streams aus? Eine EP hat ja sogar nur 7 Songs, ein Mixtape nochmal viel, viel mehr. Dann kommt auch noch hinzu, welche Arten von Bundles und Boxen und zu welchem Preis werden sie angeboten? Und jetzt haben wir die volle Auflösung für euch. Weder Shindy noch 187 konnten sich Platz 1 sichern, denn dort stehen die Amigos. Aber Sherwin, ich glaube, wir waren uns beide nicht ganz sicher, aber du hattest eher so Richtung 187 getippt. Ich habe dann auch ein bisschen, um Spannung zu halten, gesagt, komm, dann setze ich auf Shindy. Aber du hast gewonnen, denn Bones und Alex sind mit ihrer EP auf Platz 2 gegangen. Wirklich eine krasse Leistung dafür, dass halt eine EP ist einfach, ne? Wie gesagt, so einfach wenige Songs. Und Shindy ist mit seinem neuen Mixtape auf Platz 6 gegangen. Und vielleicht auch so ein kleiner Hinweis für ihn selbst, dass er dann so Richtung Album vielleicht auch nochmal so sein Boxen-Game ein bisschen aufstocken muss, weil das halt dann doch immer sehr entscheidend ist, um hoch zu charten.
Ja, true. Ich meine, wir haben ja letzte Folge schon festgestellt, dass das Bundle von Shindy teurer war. Dafür war aber das von Alex und Bones ausverkauft. Und ich meine, ein teures Bundle zu haben, ist dann halt nicht the way to success, sondern das Bundle halt auch letztendlich zu verkaufen an möglichst viele Leute. Und ich hatte mich schon gewundert, weil, wenn man sich die Single-Charts anguckt, dann ist Fuffis im Tank von Alex, Bones und zusammen mit Jizzes auf 80 gechartet und Habe muss Papam von Shindy auf die 54. Also die bessere Chartplatzierung sozusagen bei den Singles. Und da dachte ich schon so, okay, kleiner Vorgeschmack, hab dann bei allem geguckt und war so überrascht, dass es dann so von 2 zu 6 dann doch eine relativ große Differenz ist.
Ja, man hat, glaube ich, in den Trendcharts auch schon irgendwie gesehen, da war es, glaube ich, sowas wie so Platz 2 versus Platz 4. Dachte ich schon so, okay, wird schwierig für Shindy. Aber genau, das war ja auch wirklich das, wie wir es schon besprochen hatten letzte Woche auch so, ne, dass so der beste unreleased Shindy-Song ist, hat mehr Streams als halt der beste unreleased Song von Bones und Alex. Mhm. Aber ja, wir haben jetzt direkt, also 187, da geht es ja gerade Schlag auf Schlag, was die Releases angeht. Jizzes hat jetzt am Freitag sein Album Scherbenhaus rausgebracht und wird direkt auch in ein Chart-Battle gehen, und zwar gegen Newcomer Ayman, der ja aus dem Rappler-Rü-Format stammt und bei Moonboys, also bei Nimos Label, unter Vertrag steht und jetzt eben sein allererstes Solo-Album Ayman rausbringt, also genau so, wie er heißt. Und es ist wirklich krass, was da gerade für ein Hype um ihn herum ist. Also ich habe verschiedene Sachen gesehen. Einerseits, sein Album wurde bei Spotify über 100.000 Mal gepresaved. Das ist ja auch schon eine Ansage, wenn über 100.000 Leute dein Album presafen. Ich habe bei dem Manager Sin, also ne, eigentlich 385 E-Manager, der aber, glaube ich, da auch einfach mit in die Promo-Phase involviert ist, habe ich einen Screenshot gesehen. 23 Songs von Ayman sind in den Top 100 Streaming-Charts bei Spotify gewesen, also gerade aktuell 23 Songs von Ayman, egal ob jetzt vom Album oder auch von ne, anderen Single-Releases. Ich habe gesehen, dass er bei Spotify gerade Artist of the Day ist, Artist of the Week, Er hat den Top Song of the Week mit Love All Night zusammen mit Ammo. Er hat den Top Song of the Day mit 30 Mal am Tag. Also er ist gerade einfach überall am Start. Und auch wenn man jetzt mal so diesen Streaming-Vergleich hinlegt, habe ich mal geguckt, Imans Album, die schlechtesten Lieder von ihm auf dem Album, also die mit den wenigsten Streams, haben schon jetzt nach 2 Tagen die 300.000 Streams geknackt, was wirklich unfassbar stark ist, ne? Also musst du dir vorstellen, halt so einfach die Songs auf dem Album, die jetzt nicht irgendwie ein Musikvideo oder sonst was bekommen haben, mindestens 300.000 Streams schon. Und bei Jizzes, die Lieder mit den wenigsten Streams auf dem Album, haben jetzt nach 2 Tagen nicht mal die 100.000 geknackt. Und trotzdem, das ist eigentlich so der Bereich des Normalen, und Iman macht gerade einfach unnormale Sachen, so muss man es zusammenfassen.
Habe ich auch gesehen, bei Jizzes 75.000 sogar waren es nur auf dem schlechtesten Song gegen 300.000. Und auch von der anderen Sichtweise, Imans erfolgreichster Song Plug aus dem Album hat mittlerweile 32 Millionen Streams, und Jizzes erfolgreichster Song aus dem Album Bengel hat gerade mal 4 Millionen Streams. Und noch ein weiterer Vergleich ist, Iman hat 6 Songs auf seinem Album, die mehr Streams haben als Jizzes erfolgreichster Song. Und zu guter Letzt, was ich auch noch gesehen habe, Iman hat sogar mehr monatliche Hörer. Das ist schon krass irgendwie, vor allem wenn man halt so den Backkatalog von Jizzes so berücksichtigt. Also, das ist so heftig, wie der gerade rasiert, das ist nicht mehr normal.
Ich habe mir aber auch direkt am Freitag das Album einmal so ein bisschen angehört und so, und das ist halt wirklich krass, weil Iman so das transportiert, oder Iman und ne, auch sein Kumpel Ammo, der jetzt auch demnächst sein Album rausbringt, die beiden, die transportieren einfach genau diesen Vibe, den früher halt einen Nemo transportiert hat. Und hey, das funktioniert halt einfach richtig gut, da ist halt eine krasse Fanbase am Start, die voll darauf hinfiebern. Jetzt ist halt bloß trotzdem die Frage, wer holt die höhere Chartplatzierung, weil anhand von diesen Fakten, die wir gerade aufgezählt haben, ist es ja eigentlich ganz klar Iman. Das Ding ist aber, ich konnte jetzt nicht finden, ob es dazu eine Box oder ein Bundle gab, und ich glaube, das gab es tatsächlich gar nicht. Es ist wirklich das Album einfach nur zum Streaming, oder du kaufst es halt irgendwie online, was aber ja kaum noch jemand macht, so, ne? Also die Digitalversion, das kauft ja keiner normalerweise, wenn du es auch einfach streamen kannst. Und Jizzes hat da natürlich schon einfach einen Vorteil, weil er hat eben noch Vinyl und was es sonst alles noch gibt.
Ja, und vor allem auch, also so die ganzen 187-Member, die haben, glaube ich, noch viele Fans, die auch die Boxen einfach kaufen und sammeln. Die Boxen sind eigentlich auch cool. Ich meine, jetzt bei Jizzes seinem Album Scherbenhaus, das sieht mega cool aus. Die Box sieht aus wie so ein kleines Haus irgendwie. Da ist so eine Glaskugel drin. Wie heißt das Ding? Sowas, wo so Schnee regnet, wenn man das so schüttelt. Ja. Dann ist ein T-Shirt drin, Schlüsselanhänger. Ich glaube, irgendwelche, ein Fotobuch mit 60 Seiten, Klebetattoos, so, und das alles für 59,95, was so okay ist, wenn man halt Jizzes-Fan ist und das sammeln will. Und wenn du halt dann davon eine gewisse Zahl an Boxen verkaufst, ja, das ist halt mit Streaming schwer aufzufangen, weißt du so. Also,
ja. Denke ich auch. Also dein Guess, Jizzes?
Boah, schwierig. Ey, das ist so schwierig, weil, also die Zahlen sprechen halt einfach für Iman. Und weil man muss auch sagen, okay, der hat diese Box und sowas. Die Box ist aber, also muss wissen, die Box, es ist ein T-Shirt mit drin, und die gab es halt in mehreren Größen, S, M, L, XL und 2XL. Und keine der Größen ist ausverkauft. Und zudem kommt ja noch das Jizzes. Wir haben jetzt im Moment nicht den stärksten Jizzes, den wir jemals hatten. Wir haben nicht den asozialsten Jizzes. Wir haben auch noch einen Jizzes, der so einen neuen Stil bisschen eingeschlagen hat mit so diesem Techno-Rap und sowas irgendwie. Ey, ich würde fast sagen Iman. Ich glaube, Iman holt die 1 und Jizzes holt hoffentlich die 2.
Ja, ich hoffe auch, dass Deutschrap es auf jeden Fall schafft, mal Platz 1 zu holen. Bisher sind echt wenige Deutschrap-Alben dieses Jahr auf Platz 1 gegangen.
Ja.
Ich bin gespannt. Ich kann es nicht sagen, weil halt so dieser Aspekt, gar kein Album physisch da zu haben, ist halt schon irgendwie. Ja, das ist auch ein bisschen, meiner Meinung nach wurde da ein bisschen was verschlafen bei Iman, weil ich glaube, wenn du diese Art von Hype hast, klar hast du vielleicht auch viele, die U18 sind an Fans, die vielleicht jetzt nicht das nötige Geld haben, um sich eine teure Box zu holen, aber da gäbe es genügend, also wenn du diese Art von Hype hast, gäbe es genügend Fans, die sich das holen. Ja. Und bei 187 kann man natürlich auch sagen, ne, ey, da gibt's natürlich viele Fans, die sich auch die Boxen holen, aber du hattest jetzt letzte Woche Bones und Alex. Jetzt hast du Jizzes. Im August kommt, glaube ich, Maxwell so. Mhm. Also jede Box holt man sich dann vielleicht auch nicht und dann steht sich das auch ein bisschen im Weg.
Ja, true. Ey, ich muss auch sagen, als ich mir dann so diese Seite von den offiziellen deutschen Charts angeschaut habe und mir einfach so durch die Liste der Alben durchgescrollt bin, die gerade in den Charts sind, ist einem schon aufgefallen, dass Deutschrap auf Albumlevel im Moment ein bisschen schwächelt. Also es war für mich einerseits krass, wie viel alte Musik auf einmal wieder in den Charts ist. Also wirklich so richtiges 2000er-Revival-Ding. Da waren so Black Eyed Peas-Alben, Lady Gaga, Crow mit Rayob natürlich, Stadtaffe war da seit irgendwie 400 Wochen in den Charts oder sowas, ja, komplett gestört und so. Aber so super viele Sachen halt aus dieser Zeit. Und auf der anderen Seite aber auch sehr viel, was halt einfach nicht Rap ist. Du hast eben schon gesagt, die Amigos sind auf die Eins gegangen mit Schlagermusik, es ist viel so Filmmusik, K-Pop und so weiter. Und ja, also, wenn man das mal vergleicht so, also da gab es Zeiten, wo wirklich Deutschrap dominiert hat mit den Alben so. Also, und ich finde, man merkt es auch ein bisschen. Also irgendwie fühlt sich so die Promophase häufig ein bisschen liebloser an, die Box ein bisschen liebloser, die Musik nicht mehr ganz so geil. Man gibt sich vielleicht Mühe für eine gewisse Anzahl an Songs auf dem Album, aber nicht mehr für das ganze Album und sowas. Also ja, so man kann es halt auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Aber ist natürlich schade. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn wir gerade über große Artists sprechen, die gerade möglicherweise ein bisschen schwächeln. Ihr habt ja schon mitbekommen, als wir über das Release von Raf Camora und Apache gesprochen haben, dass wir nicht so ganz happy waren. Oder auch, ich habe noch meine Notizen so im Kopf ein bisschen, wo ich halt so gemeint habe, ey, dass ich mir halt so diese neue Apache-Musik irgendwie gar nicht mehr geben kann, obwohl ich die alte Apache-Musik zu meinen Lieblingssongs und so zähl Beef und Roller und was weiß ich nicht alles und sowas, aber mit diesen neuen Sachen nicht mehr ganz so viel anfangen kann. Und anscheinend stehen wir damit auch nicht ganz alleine mit dieser Sichtweise. Ich habe jetzt nämlich mehrere Kommentare und Posts dazu gesehen, wo unter anderem dieser Song von Raf Camora und Apache jetzt mal so, ja, analysiert wurde, war das jetzt ein Erfolg oder war das eher ein Misserfolg? Und man muss sagen, natürlich, der Song steht aktuell bei irgendwie 7,7 Millionen Streams, was insane ist. Das ist eine verrückte Anzahl an Streams für einen Song. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt zu anderen Songs von den beiden Artists, dann wirkt es doch gar nicht mal so krass, wie man sich jetzt ein Feature von zwei so großen Künstlern vorgestellt hat. Zum Beispiel hat eine andere Single von Raf, die rauskam, die hieß Bottega, hat ähnlich viele Streams, mit dem Unterschied, dass Bottega so die am wenigsten promotete Single war aus meiner Wahrnehmung. Da war kein Feature dabei, da war kein Video dabei und jetzt hast du einfach ein Song, wo Apache mit 5,8 Millionen monatlichen Hörern drauf ist, wo Raf mit 6,1 Millionen monatlichen Hörern drauf ist, mit einem Video dazu, der Modus Mio Cover war, erster Song, Modus Mio hat auch nochmal knapp 200 Millionen Saves und sowas. Generell einfach so ein krasser Push hat der Song auch bekommen, wenn du dich daran zurückerinnerst, Lennart. Jetzt am Wochenende, wenn wir so Musik abgespielt haben, auf Spotify, YouTube, was weiß ich, kam immer wieder Jupiter von Apache und Raf so in den, so als Vorschlag, der einfach so als nächster Song kommt und sowas. Also der Song wird gerade schon irgendwie gepusht und trotzdem zündet der jetzt nicht so, wie man das jetzt gedacht hätte irgendwie, wenn man das vergleicht mit den anderen Zahlen. Also irgendwas ist da gerade so ein bisschen komisch.
Ein Kommentar war ja auch, dass er zum Beispiel jetzt schon raus aus diesem Spotify Top 50 ist. Ich meine, der ist jetzt auch ein paar Wochen alt. Vielleicht nur so, um es klarzustellen, ne, so Bottega ist auch einen Monat älter. Also ist schon auch klar, so dass der, also ich meine, der wurde immerhin eingeholt von Jupiter in einer viel kürzeren Zeit sozusagen. Aber ich verstehe voll den Punkt, den du sagst. Und jetzt finde ich auch, dass bei so zwei der größten Artists, die wir haben, dass man eigentlich gedacht hätte, dass das viel mehr einschlägt. Und man hat das Gefühl, dass diese 7 Millionen Streams, die jetzt in einem Monat gemacht wurden, dass wenn dieser Song vor 2 Jahren rausgekommen wäre, dann wäre das sogar was, wo man sagen würde, Apache Raf releasen einen Song zusammen, das macht 7 Millionen in einer Woche schon so, ne? Also von da kommen wir so ein bisschen, was so die Wahrnehmung angeht. Und man sieht zum Beispiel auch, ich kann mich dran erinnern, ich habe ja gerade gesagt, dass von Ayman und Ammo der Song Love All Night gerade sehr im Hype ist. Der kam zur gleichen, also am gleichen Release Friday raus wie Apache und Raf. Apache und Raf haben 7 Millionen irgendwas seitdem gemacht und Ayman und Ammo haben mit ihrem Song seitdem 12 Millionen gemacht.
Krass.
Also schon irgendwo auch so eine Wachablösung von den jungen, frischen, so im Vergleich zu denen, die eben schon länger im Game mit drin sind. Und mich wundert es aber trotzdem, weil so, ja, Apache hat ja letztes Jahr irgendwie mit iLiver einen Feature gemacht, was geisteskrank in den Charts abging. Raff hat jetzt dieses Jahr mit Reezy einen Song veröffentlicht, der einen heftigen Hype ausgelöst hat. Also wundert mich schon, vor allem, weil ich den Song nicht so eingeschätzt hätte, als würde der nicht auf diese Resonanz stoßen soll. Also ich habe irgendwie gedacht, dass das auch gut ankommt, was die abgeliefert haben, weil für mich war es eigentlich Type of Hit und Type of, was die Leute feiern. Mhm. Also mich wundert es auf jeden Fall.
Ja, aber ich finde auch generell, also zum Beispiel jetzt hat ja auch Apache sein neues Albumprojekt, dieses 28 Gramm. Und auch da sind jetzt 3 Singles bisher raus. Und auch da war jetzt nicht so der eine Hit dabei, mit dem man vielleicht gerechnet hätte, nach sowas wie Komet oder hier mit iLiver oder sowas, der Song. Da war dieser eine Song zum Beispiel, Get Girls Just Wanna Have Fun oder so, die Abkürzung GWHF, der kam jetzt vor einem Monat raus und ist jetzt bei 3,8 Millionen Streams. So, also, das ist ja vorstellen, der hat irgendwie knapp 6 Millionen monatliche Hörer. Und da war auch Video dabei und alles irgendwie. Also irgendwas, irgendwo fehlt es gerade. Ich muss auch sagen, ehrlicherweise, als wir darüber gesprochen haben, dass Apache ein neues Album rausbringt, was 28 Gramm heißt, was irgendwie so das Gewicht der Seele ist und so, habe ich mit sowas ganz anderem gerechnet, wie jetzt was rauskommt, wo jeder Song wie so eine Hymne irgendwie so aufgebaut ist, also mit so vielen Leuten, die mitsingen, sehr viel wird so geschrien und sowas irgendwie. Aber naja, also, wir werden das Ganze begleiten. Jetzt haben wir mal unser kleines Chart-Update gegeben, was wir letzte Woche versprochen haben. Und auch nächste Woche werden wir wahrscheinlich darüber sprechen und uns mal den Vergleich von Jizzes zu Eimel angucken. Ich finde es unterm Strich einfach nur sehr, sehr spannend, das mal so mitzuerleben. Und auch irgendwie gut, dass es so einen kleinen Arschtritt manchmal gegenüber den großen Artists gibt, von wegen so, komm, mach mal jetzt irgendwie. Aber ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal über ein paar Deutschrap-News. Und zwar starten wir rein mit Yakari und PA Sports.
Yes, da hat's auf jeden Fall geknallt bei Life is Pain. Yakari ja seit jetzt 2-3 Jahren beim Label von PA Sports unter Vertrag. In der Zeit gab es schon sehr, sehr viele Dinge und Skandale, die passiert sind, aber natürlich auch immer ein vielversprechender Newcomer gewesen, der auf jeden Fall auch seine Erfolge eingefahren hat in der Zeit. Jetzt hat's aber richtig geknallt, weil PA Sports hat Yakari gedroppt mit einem XXL-Statement und darauf gehen wir auch gleich ein, aber davor brauchen wir ein bisschen Kontext und Vorgeschichte. Und zwar ging das Ganze vor ein paar Monaten los, als Yakari sein Musikvideo zu dem Song Me and You released hat. Und in diesem Musikvideo hat dann das Model Janina Modica mitgespielt, das ist die Freundin vom TikToker Mario Novembre. Und in dem Musikvideo gab es dann auch so ein paar spicy Szenen. Am meisten im Kopf geblieben ist, glaube ich, die Szene, wo sie vor ihm liegt mit gespreizten Beinen und dazwischen leuchtet dann sowas und Yakari rappt so vor ihr. Und eigentlich, muss man auch sagen, wäre das ganze Thema gar nicht so viral gegangen, wenn dann nicht Janina und Mario einen TikTok dazu gedreht hätten, wo Janina eben ihrem Freund dieses Musikvideo zeigt, er darauf halt so ein bisschen reagieren soll und das Ganze halt, ja, ein bisschen unangenehm insgesamt rüberkam und viele Leute dann eben auf TikTok darauf explodiert sind und dann ist das Ganze halt viral gegangen, weil halt jeder seinen Senf dazu gegeben hat und Yakari hat dann natürlich auch das Ganze aufgegriffen und diesen Hype darum mitgenommen, auch immer mal wieder hier ein bisschen gestichelt. Und dadurch ist dann so dieser ganze Skandal entstanden. Ich kann mich noch daran erinnern, sogar die Booking-Agentur hatte sich dann damals auch dazu geäußert und hat halt gesagt so, hey, da ist eigentlich alles ganz normal und professionell abgelaufen, aber Yakari hat das Ganze probiert so darzustellen, als hätten die dann auch was gehabt und so, ne? Und alle, weiß nicht, TikTok-User sind darüber halt auch krass abgegangen und es hat mir so ein bisschen Vibes gegeben, wie halt so vor einem Jahr, als diese ganze Mois-Anis-Sache war und irgendwie plötzlich die Kommentare bei Anis nur noch waren kach, kach, kach und so mäßig war das auch bei Janina. Also die hat einfach einen heftigen Shitstorm gegeben und das, obwohl es auch Videoaufnahmen gab von diesem Musikvideodreh, wo man zum Beispiel gesehen hat, dass Janina so die Hände von Yakari so weggemacht hat, wenn der da was probiert hat. Und eigentlich war schon eigentlich jedem klar, dass da natürlich nichts lief, sondern dass das irgendwie nur so diese Fantasie von irgendwelchen 13-Jährigen ist, die dann halt denken, so nur weil so ein Musikvideo so aussieht, ist da auch irgendwas passiert. Auf jeden Fall, das war dann irgendwie so ein paar Wochen halt krasses Thema. Man muss auch sagen, für Yakari ist der Plan da voll aufgegangen. So, dieses Musikvideo ist sein dritterfolgreichstes Musikvideo, hat jetzt in den paar Monaten 4,8 Millionen Aufrufe erzielt und das ist ja in der heutigen Zeit schon sehr besonders. Und eigentlich ist dieses Thema aber jetzt auch komplett abgeflacht. Und jetzt hat vor wenigen Tagen dann Yakari ein Video gepostet, was von damals ist, noch von Mario Novembre, der so ein bisschen gekontert hat und seine Freundin verteidigt hat und hat dann irgendwie dazu sowas gesagt wie Mario, du HS und dann plötzlich ein Video abgespielt, wo man niemanden großartig erkennen konnte, aber es war eine Frau, die sich anscheinend gerade selbst befriedigt. Und Yakari hat die Behauptung aufgestellt, dass es sich bei dieser Frau um Janina handelt und er das ganze Video leaken würde, wenn ein Instagram-Account von ihm 30.000 Follower erreicht. Und ja, damit ist dieses ganze Ding nochmal komplett hochgekocht. Ich weiß nicht, woher dieser Move plötzlich kam, weil es wirklich so aus dem Nichts war. Und ich glaube, Yakari wollte auch irgendwie dann, oder viele Fans haben dann auch gedacht, Yakari will damit jetzt suggerieren, dass Janina ihm das zugeschickt hat, so privat. Irgendwie Gerüchte haben auch gesagt, das wäre von ihrem OnlyFans-Account von damals. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht mehr, ob sie überhaupt OnlyFans hatte. Und wie gesagt, es ist auch nicht mal gegeben, ob sie das ist oder nicht, so, ne? Und so ist die Situation hochgekocht und PA Sports hat jetzt letztendlich ein großes Statement dazu gemacht und dann die Trennung von Yakari bekannt gegeben. Und ich würde sagen, an der Stelle ist es wahrscheinlich am einfachsten, wenn wir das einmal vorlesen, weil zusammenfassen ist fast ein bisschen schwierig.
Ja, und das Statement hat auch wirklich sehr viele Informationen irgendwie, deswegen würde ich sagen,
genau.
Lesen wir es mal vor. Und zwar PA Sports hat Folgendes geschrieben. Das Kapitel Yakari und Life is Pain neigt sich dem Ende zu. Ich habe während unserer Vertragslaufzeit mein Bestes gegeben, um das Ding in die richtige Richtung zu lenken. Es gab die letzten Jahre unzählige Situationen, in denen ich, alleine schon aus moralischen Gründen, das Handtuch hätte werfen müssen. Doch ich stand in der Verantwortung, da ich mit dem Projekt Yakari auch Verpflichtungen gegenüber meinen Vertriebspartnern eingegangen bin. Also nutzte ich die Zeit, glaubte an die Sache und gab dem Bruder unzählige Chancen. Ein jahrelanger Drahtseilakt, dem ich heute nicht mehr standhalten kann und ehrlich gesagt auch nicht mehr möchte. Die Verpflichtungen sind auf allen Seiten mehr oder weniger erfüllt und ich sehe keine Grundlage für eine Vertragsverlängerung. Die Vorstellungen davon, wie ein Business zu laufen hat und welche Verantwortungen mit einem Label in der Öffentlichkeit einhergehen, gehen zu weit auseinander. Seine Postings der letzten 24 Stunden haben diese Entscheidung endgültig besiegelt. Keine weitere Zusammenarbeit. Dass ich mich als Head of dieses Labels von so einigem distanziere, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, habe ich in der Vergangenheit oft betont. Aber natürlich nimmt es mich nicht aus der Verantwortung. Mein Label hat an diesem Thema Geld verdient und theoretisch kann es immer wieder dazu kommen, dass man Künstler ins Team holt, die sich im Verlauf der Zusammenarbeit als problematisch erweisen. Nachdem Deals unter Dach und Fach sind, ist das Ganze leider nicht mehr so leicht, wie sich das Menschen, die von außen darauf schauen, oftmals vorstellen. Man sollte sich selber wenigstens die Chance dazu geben, das Beste aus der Situation zu machen. Das war Slide 1 von 3. Was ich hier spannend fand, war, dass es eben darum ging, dass ein Vertrag möglicherweise verlängert werden sollte. Also, ne, das ist irgendwie wichtig, worüber sprechen wir jetzt. Es stand anscheinend gerade die Vertragsverlängerung an. Und ich mache mal weiter mit der zweiten Slide. Da hat PA geschrieben, ich habe mich aufgrund meiner Position in den letzten Jahren viel zu oft in der Situation wiedergefunden, in der ich zwischen richtiger Business-Entscheidung und menschlichen Idealen abwiegen musste. Das möchte ich nicht mehr. Jeder, der mich kennt, weiß, wie viel ich im Hintergrund für diesen Jungen auf mich genommen habe. Jeder weiß, dass ich in Situationen und Konflikte mit Menschen geraten bin, die nicht ansatzweise irgendwas mit mir oder meinem Leben zu tun hatten. Und versteht mich nicht falsch, das hat alles seine Richtigkeit. Das ist der Preis für meine Entscheidung gewesen. Ich habe diese Tür geöffnet und niemand anderes. Also ist der ganze Wahnsinn in den letzten 2 Jahren zu Recht Teil meines Lebens gewesen. Aber er muss die nächsten 2 Jahre nicht Teil meines Lebens bleiben. Jano, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du in Zukunft an dir arbeitest. Allen voran, damit du deiner Familie und deinem unfassbaren Talent auch in Persona gerecht werden kannst. Wir wissen beide, dass ich wegen dir unzählige Feinde habe. Menschen, die mich hassen, weil ich dir eine Chance gegeben habe. Menschen, die dich nicht ernst nehmen und mich deshalb als voll verantwortlich betrachten. Diese Menschen werden versuchen, dich als Instrument gegen mich zu nutzen. So wie wir das schon mal zu Beginn unserer Zusammenarbeit hatten. Ich gebe dir einen Rat, auf den du viel öfter hättest hören sollen. Lass gut sein. Und zwinge mich bitte niemals dazu, ins Detail gehen zu müssen, über unsere gemeinsame Zeit zu sprechen oder sonst irgendwas. Mach einfach dein Ding. Ich wünsche mir wirklich, dass du die Kurve bekommst.
Yes, interessanter letzter Abschnitt jetzt vor allem, weil man schon das Gefühl hat, dass PA ja Yakari da auch ein bisschen zureden will, weil man weiß ja auch, wie das in den letzten Jahren häufig lief. Ich meine, Yakari hatte gefühlt mit der halben Deutschrap-Szene Stress und das hat halt auch PA letztendlich immer gestresst, weil der dann halt auch irgendwie involviert war mit, ey, äußer dich doch mal dazu, äußer dich doch mal hierzu. Ich meine, also wenn ich es überlege, Yakari hatte irgendwie mal mit Bushido so ein bisschen Heckmeck, dann hatte er mal mit Kapi natürlich ganz heftigen Beef, dann die ganze Sache mit Angie und Rais, die dann eben auch in Ohrfeigen geendet ist und dann auch so Thema mit 18 Karat und mit 18 Karats Frau gab es ja auch noch und ja, PA befürchtet wahrscheinlich auch und das war... Wäre ja eigentlich auch, wenn man Yakari bisher in den letzten Jahren verfolgt hat, dass Yakari halt auch sehr impulsiv ist und sich halt auch so äußert, dass er dann ja einfach so direkt Kommentare abgeht, direkt live geht und so. Das ist ja bisher noch nicht wirklich passiert. Aber ich glaube, die Angst hat PA auch ein bisschen, dass halt das jetzt so eine Schlammschlacht werden könnte.
Ja, vor allem, ich meine, wenn man sich mal anschaut, wie PAs Leben jetzt ist, er ist halt dieser Labelchef, also das heißt, er ist auch irgendwie in dieser Businesswelt zu Hause. Er hat seine Frau, Kind und alles Mögliche und so ein sehr geregeltes Leben. Und ich glaube, er hat wirklich Angst, also da kann jetzt alles passieren. Wenn man nur mal so, was du gerade gesagt hast, die Vergangenheit von Yakari, da können jetzt irgendwelche Gerüchte in den Raum gestellt werden, dass er vielleicht fremdgegangen sei oder irgendwelche großen Leute aus der Unterwelt auf ihn hetzen, weil er irgendwas gesagt hat. Also Yakari hat recht wenig zu verlieren eigentlich. Können wir gleich nochmal drüber zu sprechen, welche Folgen das jetzt für ihn hat, ja. Aber eigentlich Yakari hat nicht so viel zu verlieren. Und ich kann mir vorstellen, dass PA da wirklich auch ein bisschen so, der musste jetzt diesen Schlussstrich ziehen, das war schon richtig. Aber trotzdem, wenn jemand so unberechenbar ist wie Yakari, dann hat es so ein Geschmäckle. Da will man sich auch schützen irgendwie.
Klar, auf jeden Fall. Und eigentlich kann man ja wirklich sagen, dass das jetzt schon sehr spät auch ist mit diesem Schlussstrich, weil da ja wirklich viel passiert ist. Ich erinnere mich zurück, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das war, bestimmt so vor 2 Jahren oder so, da hatten die sogar schon mal öffentlich Streit. Also Yakari hat dann irgendwie ein Interview auf TikTok mit Roos gemacht, wo er gesagt hat, so APA antwortet ihm nicht mehr privat und er bekommt gerade kein Geld oder so. Das war schon extrem brisant, wo ich so dachte, so, als ob die das überhaupt noch mal in den Griff bekommen, weil das war ja sowas Wildes einfach. Stell dir vor, dein Signing und der Label-Boss streiten sich quasi in der Öffentlichkeit und da gibt's schon solche Differenzen, dass man sich da überhaupt noch mal so zusammenraufen konnte, ist irgendwie schon sehr verwunderlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt die Thematik auch nicht ganz so einfach ist wie, ey, der Vertrag ist schon ausgelaufen und wird jetzt nicht verlängert, sondern dass der gerade am Auslaufen ist, aber dass da eigentlich auch noch ein paar Vereinbarungen sind, die erfüllt werden müssen und dass man jetzt schon irgendwie ein bisschen gucken muss, wie dröselt man denn das Ganze noch auf. Also so hat sich das für mich eher angehört, vor allem weil PA dann auch nochmal eine Fragerunde gemacht hat, wo er gesagt hat, ey, die haben eigentlich gerade an einem Sampler für Life is Pain gearbeitet, wo Yakari halt fest eingeplant war. Mhm. Also ich glaube, da gibt es jetzt auch von vertraglicher Seite schon erstmal ein paar Dinge, die man auch klären muss, so dass es eventuell da halt auch wirklich noch zu einer öffentlichen Schlammschlacht kommen könnte. Aber das war ja noch nicht das ganze Statement, sondern es gibt auch noch eine dritte Slide, die PA Sports da in seiner Story gepostet hat. Und da hat er sich dann auch nochmal eben zu dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt so, ne, das was eigentlich so der Auslöser und jetzt auch die Vorgeschichte war, nämlich alles rund um Janina, um das Model in Yakaris Musikvideo, hat PA Sports dazu nochmal was gesagt. Da ich in Zukunft nichts mehr mit dem zu tun habe, was Yakari fabriziert, möchte ich diesen Post nutzen, um eine Sache richtigzustellen. Erstens, Janina wurde ganz normal als Model gebucht und hat ihren Job professionell durchgezogen. Sie war sogar bereit, die umstrittene Szene zu filmen, damit dieser spezielle Yakari-Humor im Video vertreten ist und das Video somit noch viraler geht. Sie im Nachhinein dafür zu blamen, dass sie uns eigentlich geholfen hat, ist an Niederträchtigkeit nicht zu überbieten. Zweitens, die beiden hatten rein gar nichts miteinander. Ganz im Gegenteil, sie hat ihm gesagt, dass sie in einer Beziehung ist. Und ich habe an jedem Set viele vertrauenswürdige Personen, die mir im Nachhinein genau erzählen, was ablief und was nicht. Drittens, ich weiß nicht, was er da für ein Video zugeschickt bekommen hat. Ich weiß nicht, ob es echt oder fake ist und es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. In beiden Fällen ist es völlig geschmacklos, sowas als Rapstar ins Internet zu leaken. Aber was ich zu 100% weiß, er hat mit diesem Mädchen nichts am Hut und er hatte mit diesem Mädchen rein gar nicht. Lasst sie endlich in Ruhe, bevor irgendwann mal etwas Schlimmes passiert. Seid ihr krank oder was? Wir haben in der Vergangenheit schon so oft erlebt, wohin das Ganze führen kann. Aber scheinbar stumpfen wir davon ab, anstatt daraus zu lernen. Und hey, ich weiß, dass ich die Welt nicht verändern kann und dass ich gerade für die Menschen, die sowas geil finden, ohnehin kein Mann bin. Aber bei Gott, ich möchte für euch gar kein Mann sein und ihr werdet für mich niemals Männer sein. Aber wir können uns hoffentlich darauf einigen, dass es jetzt nicht unbedingt männlich ist, junge Frauen im Internet zu mobben oder gar in den Suizid zu treiben. Ich halte rein gar nichts davon. Und die paar Mädels, die das auch noch geil finden und sich am Leid einer anderen Frau ergötzen, sind wirklich der Bodensatz dieser Gesellschaft. Ich finde es sehr schade, dass dieses Kapitel so endet, aber leider lässt es sich nicht ändern. Passt auf euch auf.
Aber gut gesprochen auch, muss man sagen. Also wirklich geil, dass er sich da so stark nochmal positioniert hat und es nicht einfach jetzt so hat stehen lassen oder so, ich trenne mich, sondern dass er einfach das Thema auch nochmal aufgemacht hat, so konkret angesprochen hat. Und ich finde auch irgendwie, also wir alle sind irgendwie so ein bisschen sensationsgeil, wenn was Neues passiert und man will wissen, was geht da ab. Und als wir das erste Mal von dieser Story gehört haben, da war das auch so mit so, oh, wer hat jetzt recht, ging da was? Es waren so viele Gerüchte. Ich glaube, viele Leute, die so Deutschrap-Fans sind, die kannten vielleicht Mario Novembre oder seine Freundin Janina gar nicht. Die, also mir waren die bis dato komplett unbekannt, muss ich sagen. Und natürlich denkt man dann so, wenn man diese Gerüchte hört, irgendwie so, hä, ging da was? Oder wer ist jetzt im Recht? Oder was war da? Die haben dieses komische Video gemacht, ja, Kari drauf reagiert. Aber mit dem Verlauf der Zeit, finde ich, hat sich das Bild so ein bisschen gedreht, dass man halt immer mehr gemerkt hat, so, ey, okay, was geht bei Yakari so? Die scheinen einfach ein glückliches Paar zu sein, die scheinen auch beide treu zu sein, so wie die wirken und sowas. Und irgendwie hat sich das so komplett geswitcht und dieser letzte Move jetzt von Yakari war so drüber. Also es ist ja komplett dahingestellt, ob dieses Video echt ist oder nicht, aber zu sagen, wenn ein Account von mir 30.000 Follower hat, dann leak ich so ein Sexvideo von dem Mädel, die ich hier die ganze Zeit sowieso schon fertig mache und so weiter, ist so, what the fuck? Also so.
Ja, das ist wirklich so hängen geblieben. Also.
Und ich weiß nicht, wie das Ganze jetzt passiert ist, aber sämtliche Accounts von Yakari sind auch nicht mehr auffindbar. Das kann natürlich sein, dass er sie einfach selber deaktiviert hat, um sich ein bisschen zurückzuziehen. Es kann aber auch sein, dass die zum Beispiel gesperrt wurden, weil also eigentlich, so wie man Instagram kennt, ja, also wenn du halt was postest, wo du so auch nur ganz kurz Nacktheit zeigst, so kann das schon gesperrt werden. Wenn sich das noch auf eine andere Person bezieht, sind es gleich mal zwei oder noch mehr Punkte, die irgendwie grenzwertig sind, weshalb man einen Account sperren kann. Also, ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall, der Account ist weg und er hatte auch so ein paar Backup-Accounts und sowas, die sieht man auch nicht mehr. Scheint irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen zu sein, die ganze Aktion.
Ja, auf jeden Fall. Und zum Glück sind die Reaktionen auch so. Also ich habe auch von vielen gelesen, die gesagt haben, so, hey, ich fand zwar deine Musik gut, aber das halt geht halt gar nicht. Und ich weiß nicht, damals vor ein paar Monaten, da konnte man das Ganze also teilweise noch so als Spaß auch aufnehmen, weil ehrlicherweise für mich war jetzt nie so die Thematik an dieser Sache so von wegen so, ey, hatten die jetzt was oder nicht? Das habe ich sowieso nicht geglaubt, aber es war halt einfach ein bisschen cringe und unterhaltsam, dass sie halt dieses Video, Musikvideo gedreht hat und es dann halt ihrem Freund gezeigt hat auf TikTok und diese Reaktion noch hochgeladen hat. Das war so ein bisschen so dieses Ding so, ey, warum? Also warum trägt man so seine Beziehung in die Öffentlichkeit auf so unangenehme Art und Weise so? Und dann wurde so ein bisschen hin und her geschossen und das Schlimme war halt einfach dieser übertriebene Shitstorm, der dann nicht aufgehört hat und dass Yakari halt ebenfalls auf diesem Shitstorm hängen geblieben ist und dann nicht einfach gesagt hat, hey komm, ich krieg gerade kostenlos Promo und der konnte ja eigentlich froh sein, dass Janina diese Aktion gemacht hat sozusagen und dass er halt jetzt irgendwie nach Monaten da nochmal ein Fass aufmachen will mit solchen Sachen, so als wenn man eh selbst schon Person des öffentlichen Lebens ist, da müsste man ja genügend Empathie dafür eigentlich aufbringen können, dass das komplett am Arsch ist, weil er wird es ja auch nicht feiern, wenn von ihm jetzt irgendwie ein Video auftaucht, wie er es sich selbst macht. So.
Ja, also. True. Ja, vielleicht um das Ganze nochmal zu beenden sozusagen, was jetzt hier passiert ist, nachdem das Statement von PA rauskam. Was ich gesehen hatte, war zuerst, dass Mario Novembre das gerepostet hatte und die meiner Meinung nach einzige andere Äußerung von ihm war dann so ein Selfie-Video, wo er, glaube ich, in einem Club oder in einem Hotel saß Und im Hintergrund lief irgendwie dieser Song so, hey, we want some pussy. Und er dazu so mit seiner Hand so eine Laberbewegung macht, wie so ein Mund, der so spricht sozusagen, so von wegen, also ich habe das so interpretiert wie, komm, lass den quatschen. Und von Janina, sie hatte jetzt erst vor ein paar Tagen auch dann was dazu gepostet, beziehungsweise hat eigentlich nur was gepostet, dass sie gerade im Urlaub ist, dass sie das zwar mitbekommt, sich sehr glücklich schätzt, dass ihre Community und eigentlich die Allgemeinheit so darauf reagiert und dass sie sich wahrscheinlich später irgendwann dazu äußern wird, jetzt aber nicht. Und also, ne, das sind die beiden Äußerungen davon. Von Yakari hat man gar nichts gehört. Das Einzige, was jetzt noch passiert ist, und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zurück zu diesem Thema, welche Folgen wird das denn für Yakari haben, ist, dass kurze Zeit nach diesem ganzen PA Sports postet das Statement und gibt damit bekannt, dass Yakari nicht mehr bei Life is Pain ist, kurz danach ist auf SoundCloud ein Account erstellt worden, der heißt Timmy Turner. Und dieser Account hat einen unreleased Song von Yakari und Jamule veröffentlicht. Und da ist jetzt die große Frage, oder was ich mir gedacht habe, ist so, ist das vielleicht irgendwie jetzt so Yakaris Rache? Will der jetzt irgendwie, also erstmal ganz klar, es kann auch sein, dass das irgendeine andere Person ist, die da einfach gerade was veröffentlicht. So, das kann sein, ja. Es kann aber auch sein, dass es halt Yakari ist. Und dann dachte ich mir so, hä, vielleicht haben die noch so Songs aufgenommen, und Yakari will die jetzt so rausschmeißen und damit auch irgendwie ja, Jamule vielleicht zu schaden, der ja noch im Label ist, oder PA zu schaden oder sowas, dass das so ein bisschen seine Form der leisen Rache ist.
Ja, genau, das habe ich auch mitbekommen, dass da dieser Song über Soundcloud geliebt wird, Showtime heißt das ganze Ding. Kianosch hat sich noch öffentlich geäußert dazu, der ist ja auch bei Life is Pain, und meinte, dass er sehr erleichtert ist, dass Yakari endlich weg ist. Er hat sich teilweise fremdgeschämt in den letzten Jahren. Da gab es ja auch häufig mal Gerüchte, ob Kianosch überhaupt noch bei Life is Pain ist. Er meinte, er konnte sich gar nicht mehr mit dem Label richtig identifizieren, was eben unter anderem an Yakari lag, und hat das Ganze halt immer so ein bisschen, ja, PA Sports zuliebe gemacht und einfach, weil er das halt so respektiert hat. Aber für ihn war das sehr, sehr schwer, diese ganze Situation. Und er hat auch Yakari als Junkie beleidigt zum Beispiel. Ich habe gesehen, dass Mock irgendwie darauf abgegangen ist, auf dieses ganze Thema, und da auch Fitna gemacht hat gegen PA Sports und gesagt hat so, ey, was ist hier mit Jamule oder was ist mit Ruhr, soll ich mal anfangen auszupacken und so. Der hat dann sowas in den Raum geworfen wie so, PA, weiß deine Frau, dass du Ruhr gebankt hast und so. Also so ganz, ganz wild von der Seite irgendwie reingekommen mit Sachen so. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, warum der plötzlich dann so Yakari so mäßig, der hat ihn nicht verteidigt, aber der hat sich halt so voll auf PA gestürzt. Also oh, da denkt man auch so, ey, am liebsten Internet ausmachen, so wenn man so Sachen hört.
Aber das sind auch so, also zum Beispiel bei Mock, keine Ahnung, ich kenne ihn überhaupt nicht, aber ich krieg von ihm auch nur mit, wenn irgendwie sowas in der Art passiert, dass er irgendwelche vermeintlichen Infos hat oder gegen jemanden shootet oder sowas. Also keine, also naja.
Aber weißt du noch damals so, das war schon mal sowas. Und Mock hatte als erster diese Behauptung in den Raum gestellt, dass San Diego und Mois seine Frau was miteinander haben.
Ah, ja, stimmt. Ja, gut. Aber ja, genau. Also halt,
aber ja, der, natürlich weiß man nicht, was geredet wird.
Ja. Ja, aber gut, ansonsten, also ne, was halt jetzt irgendwie die Frage ist, ist so, wie geht's weiter für Yakari? Und einerseits, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus mit so Musikrechten und sowas, aber ich kann mir vorstellen, dass halt die Mucke, die er jetzt gemacht hat in der Zeit bei Life is Pain, so der Katalog, der in der Zeit entstanden ist, wahrscheinlich auch dort bleibt. Also, und die Frage ist halt jetzt, wie er zukünftige Sachen veröffentlicht. Ich habe schon sehr viele Gerüchte, Küche, Kommentare gelesen, so von wegen, wo geht Yakari als nächstes hin? Er braucht ja irgendwie ein Label, whatever. Und das, was ich am häufigsten gelesen habe, war Sadik, dass er dahin gehen könnte, kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie so den vielleicht individuellen Weg geht, aber das ist auch schwierig. Also wenn das stimmt, dass er halt einfach häufig verballert ist und sowas, dann ist das, glaube ich, keine gute Idee, das so im Selbstmanagement irgendwie zu machen. Aber ja, also das ist jetzt eine Sache, das müssen wir jetzt mal gucken, wo geht Jakari als nächstes hin? Wo bringt er als nächstes Musik rüber raus?
Und wer will ihn auch? Ne? Ja. Also ich glaube, das Sadik-Gerücht kommt ein bisschen daher, dass ja Jakari und Ego sehr gut sind und neulich ja auch einen Feature zusammen rausgebracht haben. Und Ego ist ja eben bei Seiten auf Null, also bei Sadik unter Vertrag. Aber klar ist, dass Jakari an sich von seinem Talent super Chancen hätte, natürlich Verträge zu bekommen und Deals zu bekommen. Aber die Major-Labels werden ihn jetzt nicht anrühren nach all den Skandalen, die passiert sind. Das heißt, ja, ich denke mal, es läuft darauf hinaus, dass er irgendwie sich independent seine Musik veröffentlichen wird, ja, in Zukunft.
Ja.
Werbung.
Yes, Sherwin, beantworte mir mal folgende Frage. Was bekommt man heutzutage noch für unter 5 Euro?
Für unter 5 Euro? Also ich könnte dir eigentlich sagen, was man nicht mehr für unter 5 Euro bekommt, weil ich mich in den letzten Wochen so häufig darüber aufgeregt habe. Erstmal hat hier ein neuer Döner aufgemacht, direkt um die Ecke. Und ich dachte so, ach nice, direkt mal abchecken, was da so geht. 7 Euro kostet mittlerweile ein Döner. Unfassbar, wo wir da angekommen sind. Dann war ich dieses Wochenende erst im Treptower Park und wollte mir da eine kleine Limonade kaufen, ein 033, und diese Limonade hat einfach 5,50 Euro gekostet. Also das ist insane. Oder jetzt gibt es so ein neues Café hier in der Nachbarschaft, da denkst du auch, ja komm, gehst mal kurz rein, lecker irgendwie ein Cappuccino trinken oder sowas. 6,50 Euro. Die Preise sind insane. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, für 5 Euro gibt es eigentlich nichts Gescheites mehr.
Vielleicht eine Kugel Eis, aber was es auf jeden Fall noch für unter 5 Euro gibt, ist ein sehr, sehr guter Mobilfunktarif. Und zwar bei Lebara bekommt man 20 GB für 4,99 Euro. Also richtig, richtig, richtig krass. Ich meine, 20 GB Datenvolumen, 5G. Was will man mehr? Und ihr könnt auch entscheiden, ob ihr das Ganze als Flex-Tarif haben wollt. Das wäre dann monatlich kündbar für 10 Euro einmalig oder mit 24 Monaten Laufzeit für nur 1 Euro einmalig. Zu den Lebara-Tarifen kommt ihr über unsere Shownotes und könnt das gerne mal selbst abchecken und euch überzeugen, dass es tatsächlich so starke Mobilfunktarife für unter 5 Euro gibt.
Werbung Ende.
Aber gut, kommen wir mal zu unserem nächsten Thema von heute. Und es geht genauso spicy weiter. Und zwar sprechen wir heute mal über Katja Krasavice. Und zwar habt ihr im Intro schon gehört, da wurden Bilder geleakt und so. Und jetzt hier mal die komplette Story. Was ist eigentlich passiert? Also, Katja ist ja für ein gewisses Image bekannt, was sie sehr intensiv pflegt. Und umso überraschender war es, dass sie vor einiger Zeit, ich glaube vor so 3 Monaten oder sowas war das ungefähr, in einer Instagram-Fragerunde auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus geantwortet hatte: Ja klar, ich liebe Beziehungen. Ich liebe es, wenn ein Mann auf mich fixiert ist, 24/7. Immer und an jedem Ort Sex. Ich führe seit 2018 eine On-Off-Beziehung. Das war so das Erste, was man mitbekommen hat. Und dann ist natürlich schon mal irgendwie die Presse durchgedreht von wegen so, hä, was geht, hat man gar nicht erwartet. Kurze Zeit später, jetzt vor, keine Ahnung, vor 2 Wochen oder sowas war das, hat Katja dann ein Bild gepostet, auf dem sieht man, wie sie ihrem Freund so um den Hals hängt sozusagen. Das war so ein Selfie-Bild. Und er war allerdings verdeckt, und zwar mit einem grünen Herz-Emoji auf seinem Gesicht. Lennart und ich haben das Bild uns natürlich direkt zugeschickt. Wir waren so, hä, wer ist das? Und haben dann so ein bisschen anhand der Merkmale, die man gesehen hat, probiert, diesen Freund zu identifizieren, weil er hatte eine sehr markante Uhr an seinem Handgelenk. Und genau die gleiche Uhr trägt zufälligerweise auch Katjas Manager. Kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt wiederum ein paar Tage später war es dann soweit. Und zwar wurden vor allem auf TikTok, glaube ich, oder korrigier mich da, aber so auf TikTok.
Ich habe es als Instagram-Reel gesehen und in den Kommentaren von dem Instagram-Reel stand, dass die Bilder auf Telegram hin und her geschickt wurden, weil Katjas Instagram-Account gehackt wurde und dadurch anscheinend diese Pärchenbilder aufgetaucht sind.
Krass. Okay, okay. Aber genau, so sind dann diese Bilder entstanden und in den Umlauf gekommen. Was man da gesehen hat, es waren ein paar wenige Bilder, aber man sieht, die beiden küssen sich am Strand, küssen sich auf einem Boot, schauen verliebt in die Kamera. Und der Mann auf den Bildern, jetzt hat man es dann wirklich auch auf dem Bild gesehen, ist ihr Manager. Und dieser Manager ist den Deutschrap-Fans nicht ganz unbekannt, denn er ist auch der frühe Manager von Team Kuku, also King Khalil, K.A., später dann eben auch Capital Bra, ich glaube eine Zeit lang auch Mert, aber bin mir nicht so ganz sicher, und eben jetzt vor allem auch Katja Krasavice. Und das war dann schon irgendwie wild zu sehen, weil bis zu diesen Gerüchten da ein paar Wochen davor irgendwie hätte ich nicht damit gerechnet. Vor allem ist es ja auch irgendwie so ein bisschen außergewöhnlich, wenn man diese Beziehung zwischen Künstlerin und Manager hat und so, also quasi eine professionelle Beziehung zueinander und dann eben aber auch noch eine Liebesbeziehung. Und diese Bilder sind auf jeden Fall ordentlich viral gegangen, also haben viele Leute mitbekommen. Und deswegen wahrscheinlich hat Katja sich jetzt dazu geäußert und sie hat geschrieben: By the way, wegen den Bildern, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe öffentlich gesagt gehabt, dass ich seit 2018 vergeben bin, das war wirklich nichts Neues. Aber das ist nicht mehr so. Ich habe erst vor kurzem Schluss gemacht, ich bin also glücklich Single. Wenn ich das so sage, stimmt das so. Kuss-Smiley.
Ja, und das ist ja jetzt schon auch eine, da fragt man sich ja jetzt, ey, hat das jetzt eine Auswirkung auch auf die professionelle Beziehung im Sinne von so Manager- und Künstlerin-Verhältnis? Mhm. Ich meine, wenn die sich gut verstehen und das eh viel on und off war, vielleicht geht das auch einfach weiter so, weil die beiden waren ja auch zusammen einfach auf einer Business-Ebene extrem erfolgreich in den letzten Jahren. Oder hat das Aus, dieses Liebesaus, jetzt eben auch Auswirkungen darauf, und Katja hat ein neues Management am Start. Ich habe zum Beispiel einen Artikel bei Raptastisch gelesen und die haben das Ganze auch nochmal so darauf bezogen, also dieses Liebesaus darauf bezogen, auf die anderen Statements, die Katja gestern in ihrer Story gemacht hat. Und zwar hatte sie eben übers Kindermachen gesprochen und gesagt, dass sie keine Mutter werden will und dass sie sich eben von keinem Mann irgendwie 9 Monate lang ein Kind austragen will und unabhängig von Männern sein will und auch so ein bisschen kontroverse Sprüche da reingebracht hat mit, wir brauchen keine 9 Kinder mehr, wir haben schon genug und man sollte eben ja lieber den Kindern, die ja vielleicht auch ohne Eltern aufgewachsen sind, ne, lieber adoptieren oder so, und hat ist so auf diese verschiedenen Punkte so drauf eingegangen. Und wie gesagt, in dem Artikel hatte ich das so gelesen, wie als wäre das jetzt der Grund dafür, dass die sich getrennt haben. Mhm.
Ich habe es auch so ein bisschen verstanden, wie so, ja, also kann ja sein, ich habe es auch so ein bisschen verstanden, wie so eine Ansage irgendwie gegen ihren Ex, falls es so ist, weil das mit den Kindern kam ja später raus und sie hätte dieses Statement ja gar nicht machen müssen eigentlich mit den Kindern. Und irgendwie wirkte es zumindest so ein bisschen wie so, hey, ich bin jetzt getrennt, bin Single, und vielleicht war das ja ein Thema bei denen und so wie so Nachtreten oder so kam noch dieses Ding raus. Aber gut, werden wir nicht rausfinden, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie crazy, weil man muss ja bedenken, okay, die hatten schon eine sehr enge Beziehung zueinander, glaube ich, also auf professioneller Ebene. Es gibt ja andere Künstler, die haben auch irgendwie ein Management, aber das hat halt mehr so eine, ne, so eine Business-Ebene sozusagen. Und bei Katja und ihm hatte ich eher das Gefühl, dass die wirklich sehr, sehr eng zusammen sind. Immer wenn Katja irgendwo war, war er auch da und umgekehrt und sowas. Und da ist es halt das eine, wenn alles gut läuft und man ist irgendwie, hat eine Beziehung, ist irgendwie verliebt oder whatever, und dann aber auch nochmal jetzt natürlich super herausfordern, sollte die geschäftliche Beziehung so weiterlaufen, aber man ist eben nicht mehr zusammen und vielleicht auch irgendwie ist da noch was im Raum, dass man so Beef hat oder whatever, das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Level.
Es gibt ja so Gerüchte, auch zum Beispiel bei Shirin David und ihrem Manager, da gibt es auch schon seit Jahren so, und auch bei Katja kann ich mich dran erinnern, dass es schon in der Vergangenheit immer mal wieder hier und da irgendwie Gerüchte gab, die da so aufgetaucht sind. Trotzdem, natürlich muss man auch sagen, so, die wollten es ja auch irgendwo ein bisschen geheim halten und nicht so öffentlich machen, sonst hätte man ja auch schon Bilder einfach ohne Emoji vorm Gesicht gepostet, sodass es natürlich auch irgendwie ein bisschen ehrenlos ist von den Leuten, die das da halt geleakt haben, nachdem sie da den Account gehackt haben und so. Und wie gesagt, wir hätten halt auch gar nicht jetzt groß darüber berichtet, wenn Katja sich nicht selbst nochmal in einem Statement dazu geäußert hätte. Auf jeden Fall ist ja Katja gerade auch in der Promophase für ihr neues Album Bundestagskanzlerin, und hatte jetzt neulich zum Beispiel auch so ein wildes Shooting, wo sie da wirklich halb oder ganz nackt vorm Bundestag war und dort dann fotografiert wurde. Ich habe nur so Videos gesehen, wo da dann eben Leute drumherum und irgendwie geschockte Gesichter und alles drum und dran. Und sie hatte vor kurzem auch einen Reel gepostet, wo Friedrich Merz und Olaf Scholz nachgestellt waren, eben von aber echten, ne, also echten Doubles quasi. Und in diesem Reel ging es dann eben auf lustig auch nochmal darum, dass eben Katja gesagt hat, hier bei dieser Spendengala habe ich eben 100.000 Euro oder wie viel das waren, gespendet. Und was ich da gesehen habe, da dachte ich auch so, das muss ja fake sein. Und zwar in den Kommentaren zu diesem Reel von Katja Krasavice war folgender Kommentar von niemandem Geringeren als Olaf Scholz. Und zwar hat Olaf Scholz, also der offizielle Account von Olaf Scholz auf Instagram, darunter kommentiert: Danke an die, in Anführungszeichen, Bundeskanzlerin für ihre Spende damals. Aber für die nächste Parodie, ein paar Haare habe ich noch. Das ist echt krass. Ich dachte so halt ernst, dass das irgendein Fake-Account ist, aber das war wirklich einfach Olaf Scholz, der da kommentiert hat.
Ich glaube, der ist auch gerade so in seinem Modus mit so gut Amt abgegeben, so jetzt Hayat, jetzt einfach so Leben genießen irgendwie. Auf jeden Fall. Hätte sich so einen Kommentar als Bundeskanzler nie erlaubt, so und jetzt einfach bei Katja Krasavice kommentieren. Ey, krass. Das ist schon ein heftiges Level, wenn man den ehemaligen Bundeskanzler dazu bekommt, unter den eigenen Reels zu kommentieren. Aber ja, ich meine, auch da macht sie wiederum eine richtig krasse Promophase jetzt für dieses Bundeskanzlerin-Thema irgendwie. So, das zieht halt einfach. Also der Erfolg lässt nicht nach bei ihr.
Ich glaube, ich habe sowas gelesen wie, das war nämlich tatsächlich auch ein Chat mit ihrem Manager, den sie veröffentlicht hat, der ihr so durchgegeben hat, was so die Verkaufszahlen von den vergangenen Alben waren nach dem ersten Tag. Und jetzt bei ihrem neuen Album waren es irgendwie sowas wie 6.500 Boxen in den ersten 24 Stunden verkauft. Mhm, also die meisten Rap-Artists, die verkaufen das nicht mal in der gesamten Promophase, diese Anzahl an Boxen. Und schon in den ersten 24 Stunden ist natürlich schon sehr wild. Aber ich würde sagen, wir kommen, weil wir bleiben heute weiter im Gossip-Bereich. Es ist wirklich so eine pure Gossip-Folge irgendwie. In diesem Fall hat ein anderer Rapper/Podcaster den Gossip losgetreten, und zwar Animus in seinem Der Animus-Podcast. Letzte Woche Mittwoch habe ich so die Promo dann gesehen auf Instagram und da war dann folgendes Slide.
Werbung. Normalerweise werden wir immer von unseren Kolleginnen und Kollegen bei Effekt über Produktneuheiten und so weiter informiert. Aber in dem Fall, und zwar bei den Effekt-Mixdosen, also wo quasi Effekt Energy und 9 Mile Wodka schon fertig gemixt drin ist, da habe ich über die neuen Designs neulich in der Zeitung gelesen. Und zwar wurde da das neue Design vorgestellt. Und der Unterschied ist, was jetzt neu ist, davor war bei den Mixdosen war so ein anderes Design als bei den normalen Energies. Da waren die Punkte so ein bisschen eingerückt auf der Dose. Und jetzt sehen die neuen Mixdosen eben genauso aus wie die Energies auch. Also ein einheitliches Design, dass die Punkte jetzt eben so über die ganze Dose angeordnet sind. Und ihr wisst ja, es gibt drei Sorten. Es gibt einmal Wodka Energy, also ganz klassisch. Dann gibt es auch noch Wodka Guava, also Lennart und mein geheimer Lieblingseffekt, Guava Massive gemischt mit dem Wodka. Und es gibt auch noch Wodka Acai. Und für die richtigen Effekt-Nerds unter uns, wir wissen ja, Wodka Acai, das nennt sich hier Ruby Rock. Das ist der Effekt Energy Mixed Drink. Und ehrlicherweise, das macht auch richtig Sinn, dass es die drei Sorten als Mixer gibt, weil wir haben ja das große Glück, dass wir hier immer mit Effekt Energy ausgestattet sind. Und wenn wir mal Hauspartys machen, dann stellen wir natürlich ein bisschen was bereit. Und das sind immer die Sorten, zu denen häufig gegriffen wird oder die halt einfach auch super lecker schmecken als Mixgetränke.
Ja, safe. Und ich finde gerade so im Sommer, wo man jetzt nochmal mehr unterwegs ist, mehr draußen ist, mehr in Parks ist, nochmal vielleicht mehr auch feiern geht, vor allem auch auf Festivals feiern geht, ist es halt super praktisch, wenn du halt dieses fertig gemixte Getränk schon in der Dose hast. Ja. Und da macht es halt absolut Sinn. Und wenn ihr euch eindecken wollt für den Sommer, vielleicht gerade für eure ganzen Festival-Trips, wo ihr hinfahrt, dann könnt ihr das im 93-Shop machen. Den Link zum Shop findet ihr bei uns in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge Deutsche Plus.
Werbung Ende.
Und zwar hat Animus da seine Podcast-Folge mit dem Titel Hafti im Koma veröffentlicht und dazu geschrieben, uns hat die tragische Nachricht erreicht, dass Haftbefehl im Koma sein soll. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute. Außerdem sprechen wir über das Shindy-Mixtape. Und dann eben Link zur Folge und dann dachte ich so, was, Haftbefehl im Koma, was geht denn ab? Also so, das war irgendwie so eine wilde News dafür, dass man davon noch gar nichts anderes mitbekommen hat und fand ich schon irgendwie ein bisschen schockierend einfach und habe dann natürlich auch direkt draufgeklickt und er hat dann im Podcast gesagt, hat dieses Thema so introduced mit so, ja, uns hat die traurige Nachricht erreicht, dass Haftbefehl seit längerem schon im Koma zu liegen scheint und aufgrund von seinem Konsum ist, was uns gesagt wurde, von Menschen aus seinem engen Umfeld. Wir wollen natürlich in dieser schweren Zeit nicht dieses Thema breittreten, aber wir wollen euch informieren, dass wenn ihr Haftbefehl in eure Gebete einschließen wollt und ihm Gutes wünschen wollt und mal eine nette Nachricht schreiben wollt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, denn er kann das mehr als gebrauchen. Und dann hat sich Animus so an Ontro gerichtet und so, also sein Podcast-Partner, und hat so gesagt, so gibst du mir da recht. Es war irgendwie so ein ganz komischer Vibe, um so ein Thema auch aufzumachen. Und dann hat es mich halt auch so gewundert. Ich habe direkt bei Google, bei TikTok gesucht. Es gab keine Infos dazu. Und dann dachte ich schon, was ist denn das jetzt gerade für eine komische Art? Animus hat nichts mit Haftbefehl zu tun. Also selbst wenn jetzt an dieser Nachricht irgendwas dran ist, dann wäre es ja mega komisch, wenn Animus die erste Person der Öffentlichkeit wäre, die das den Menschen überhaupt überbreitet, diese Nachricht. Also das ist ja eigentlich was, was man in so einem Fall der Familie einfach überlässt oder den Personen aus dem engen Umfeld. Und er hat es dann später auch revidiert auf Instagram, hat sich dann auch direkt darum bemüht, dass diese Stellen aus dem Podcast rauskommen und rausgecuttet werden und natürlich auch entschuldigt und gesagt, hier, ich dachte, das wären jetzt seriöse Informationen und uns wurde das als glaubhaft vermittelt. Aber ich dachte mir nur so, ey, was hat sich wahrscheinlich so ein Haftbefehl gedacht, der eben nicht im Koma liegt? Was dachte der sich, als der diese Headline von einem, das muss man sich ja mal vorstellen, Animus ist ja keine Newsseite wie jetzt wir oder wie andere Deutschrap-Medien, sondern das ist ja einfach auch ein Rapper-Kollege irgendwo. Mhm. Und das Ganze hat einem halt einfach nur den Vibe gegeben, dass Animus der Erste sein wollte, der darüber berichtet. Und dass es ihm jetzt nicht darum ging, dass die Animus-Podcast Community Haftbefehl in seine Gebete einschließt oder so.
Ey, 100 Pro. Also ich war auch so verwirrt, als du mir das zum ersten Mal gesagt hast, weil irgendwie hat mir das so richtig so mich daran zurückerinnert, als das mit Ratar passiert ist. Da war ja Flair der Erste, der darüber berichtet hatte, wo ich auch dachte irgendwie, okay, krass, wo ist denn die Verbindung zwischen Flair und Ratar? Und wie wir später dann erfahren haben, gab es eigentlich keine. Also Flair war zwar großer Fan von Ratar, aber wenn ich mich richtig dran erinnere, die kennen sich gar nicht oder sowas, ja. Und dementsprechend war da das Gefühl schon richtig zu sagen, hä, wo kommt denn die Verbindung zwischen Flair und Ratar her? Und als du mir jetzt das erste Mal davon erzählt hast, dachte ich so, ey, das kann doch nicht sein, dass sowas schon wieder jetzt ist. Wo ist denn jetzt die Verbindung zwischen Animus und Haftbefehl? Fehl. Wo? So, weißt du? Und dann kommt sowas raus irgendwie und am Ende stellt sich halt heraus, dass es gar nicht stimmt. Also, ja, das ist halt wirklich.
Wobei man ja auch sagen musste, hey, also mich hat das genauso gewundert, weil ich kann mich daran erinnern, dass man halt das erste Mal, dass jemand was gepostet hat, dann war das eben Flair, der irgendwie so halt sein Beileid verkündet hat und gesagt hat, hier, Ratar war ein großer Rapper und so. Aber in dem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich einfach rumgegangen, gerade diese schreckliche News. Und viele haben irgendwie schon vielleicht, es war so ein bisschen komisch, dass Flair der Erste war, der es gepostet hat. Aber es war halt auch einfach so dieses so, ey, das ist halt so ein Post und so, ne? Und irgendwie war das jetzt so komisch, weil was Animus weiter noch gesagt hat in dem Podcast, war dann sowas wie so, ja, du siehst halt, ne, dass Ratar quasi von uns gegangen ist, dann wurde gesagt, dass Haftbefehl auf seiner Beerdigung war, was auch nicht stimmt, habe ich jetzt auch herausgefunden, dass die Person, die sie für Haftbefehl gehalten haben, nicht Haftbefehl war. Das heißt, er war schon seit längerem wahrscheinlich gesundheitlich extrem im Struggeln, weil man will sich gar nicht ausmalen, deswegen, Leute, schließt den jungen Mann in eure Gebete ein, darin seht ihr einfach, ich kann es nicht oft genug sagen, Leute, es gibt nichts Schlimmeres als Drogen. Und er hat das dann noch so ausgerollt eben und auch wirklich dann noch so die Drogen mit ins Spiel gebracht und eben auch dieses so vielleicht schon länger im Koma. Und wenn ich mir jetzt wirklich mich probiere, in Animus und Ontro reinzuversetzen, wenn das alles stimmen würde und Haftbefehl wäre schon seit längerer Zeit im Koma gewesen, warum genau haben die beiden sich gedacht, dass das eine schlaue Entscheidung ist, diese News dann in den Podcast mitzunehmen? Mhm. Also, weil wenn jemand schon längere Zeit im Koma ist, dann will ja offensichtlich die Familie und das Umfeld nicht, dass das rauskommt. Also woher nimmt man sich dann das Recht heraus, darüber als erstes zu posten oder zu, in dem Fall im Podcast, das Thema breit zu treten und diese News zu verbreiten? Also das macht doch gar keinen Sinn. Das sollte doch das Recht der Familie und dem engen Umfeld sein,
ja,
zu entscheiden, was richtig ist in dem Fall.
Ja, true. Aber vielleicht auch mal es gibt keine andere Seite in der Sache, das ist einfach komplett dumm, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, so, ich habe mich jetzt in dem Zusammenhang gefragt, so, aber wo ist Haftbefehl? Und das klingt jetzt so dumm, weil natürlich der ist die ganze Zeit abgetaucht und fertig. Aber Haftbefehl hat ja eine große Fashion-Kollabo zusammen mit Snipes rausgebracht. 069 heißt diese Marke. Und das war wirklich groß angelegt. Die haben dazu so Videos gedreht. Das war also so von Seiten Snipes oder von Seiten nicht Haftbefehl, wie man es mitbekommen hat, war das wirklich aufwendig. Also man muss sich auch vorstellen, eine ganze Kollektion, so viele Kleidungsstücke zu machen. Da waren dann irgendwie zum Beispiel Sufjan in der Werbekampagne und sowas. Wir haben ja auch die Teile zugeschickt bekommen, immer so ein kleines Video, glaube ich, gepostet gehabt oder so ein Bild oder so, wo man die Klamotten sieht. Da wurden irgendwie Visuals erstellt und. Und in dem Zusammenhang hat Haftbefehl mal in einer Fragerunde so darauf geantwortet, so wann er denn zurückkommt, und hat er irgendwie so gesagt, dass er jetzt bald kommt, weil halt dieser Launch von seiner Modemarke kommt und das für ihn halt so was Großes ist. Jetzt ist die Modemarke aber gelauncht und Haftbefehl ist immer noch nicht da zurück. Man hat gar nichts wirklich von ihm mitbekommen irgendwie. Und das hat mich so richtig gewundert, vor allem, weil ich jetzt so gesehen habe, wenn man auf die Webseite von Snipes geht, dann sieht man zum Beispiel, dass alle diese Sachen aus der Kampagne so krass reduziert sind, wie so Ausverkauf, also so von 59,99 auf 25 Euro, aber also alles davon, jedes einzelne Teil aus der Kollektion ist gerade komplett reduziert und so. Und das Einzige, was irgendwie letztens war, dass die Frau von Haftbefehl, oder also die Frau von Haftbefehl, Nina, wo ja auch seit langer Zeit immer wieder die Gerüchte sind, irgendwie haben die sich jetzt getrennt oder nicht, dann gab es ja sogar mal ein Statement, dann hat man aber wieder das Gefühl gehabt, die sind zusammen, und da wusste man auch nicht so genau, was abgeht, und sie hat doch letztens noch ein Bild gepostet, wo man ihn sieht und er eigentlich ganz fit aussieht, also so als ob die im Urlaub waren gerade oder sowas, aber sonst auch gar nichts, also wirklich, es ist so ein bisschen so wo ist der, was geht gerade ab?
Ey, finde ich fair, aber, oder? Also, ja, gut, seiner Modemarke ist natürlich so, aber hey, wir leben halt in dieser Zeit, wo man halt direkt denkt, wenn eine Person einen Monat nicht auf Social Media ist, so, und man kein Foto gesehen hat, so, was macht der, wann kommt der zurück? Aber eigentlich finde ich so, ich nehme mal an, dass es ihm wirklich einfach gesundheitlich im Moment vielleicht nicht bestens geht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht geht es ihm auch bestens. Aber jeder weiß ja einfach, dass er gestruggelt hat in den letzten Jahren und auch im Gesicht verändert aussah und so. Und dass das eben auch viele Kommentare aufgerufen hat. Ich meine, so auf TikTok haben solche Theorien rumgegeistert mit so, es gibt so ein Haftbefehl-Double, weil Haftbefehl einfach im Gesicht komplett anders aussah als halt davor. Und dann ist, finde ich, die logische Konsequenz, dass man halt natürlich sich nicht mehr so häufig in der Öffentlichkeit präsentieren will, wenn das dann immer direkt solche Kommentare, Videos, du wirst heimlich gefilmt, hervorruft. Ich finde das da absolut verständlich, und lieber bleibt der für mich auch ein Jahr oder zwei Jahre noch weg und kommt dann aber einfach in einem fitten und guten Zustand mit geiler Musik zurück, und er postet ja zumindest häufiger was, so immer mal wieder in seinen Storys. Geht viel um so, ne, Haftbefehl, die Live-Legende, und hier Moshpit damals zerrissen von vor ein paar Jahren. Er postet auch häufig gemeinsame Fotos mit Rata zum Beispiel. Also deswegen konnte ich mir das eh sehr schwer vorstellen, was Animus da in seinem Podcast verbreitet hat.
Ja, nee, also 100 Pro. Also sind auch zwei komplett getrennte Themen irgendwie, aber ja, unterm Strich freuen wir uns alle, wenn Haftbefehl sich irgendwann wieder musikalisch zurückmeldet, wenn er sich soweit fühlt. Und damit würde ich sagen, beenden wir eine mit Gossip überfüllte Folge. War aber auch witzig irgendwie, war auch mal wichtig, so, weißt du, man muss die ganzen Sachen ansprechen. Manchmal werden diese kleinen Gossip-Themen dann später nochmal relevant, und deswegen gut, dass wir da heute mal einen kompletten Deep Dive gemacht haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, folgt gerne diesem Podcast, egal ob auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und lasst auch gerne eine positive Bewertung da. Da freuen wir uns auf jeden Fall riesig darüber. Und jetzt würde ich sagen, macht's gut, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Macht's gut, wir hören uns.